Hallöchen allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und wir möchten uns in dieser Folge einem Tabuthema widmen, das unbedingt mehr Gehör und Verständnis finden sollte. Es geht um Kinder suchtkranker Eltern, deren Herausforderungen, Wünsche und insbesondere darum, wie die Gesellschaft Betroffene stärken und unterstützen kann. Frau Dr. Reingard Herbst ist Chefärztin einer Suchtklinik und gewährt uns einen Einblick in die Thematik. So schwer eine Sucht für die betroffene Person manchmal sein mag, wird leider oftmals vergessen, wen es am meisten betrifft. Die Kinder. Wir geben Ihnen heute eine Stimme. Herzlich willkommen, Frau Dr. Reingard Herbst. Ich freue mich total, dass Sie, beziehungsweise wir haben uns ja vorher schon aufs Du geeinigt, dass du heute in der Folge zu Gast bist. Wir haben heute ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich habe es ja gerade schon mal kurz angekündigt und dich vorgestellt, aber sag doch bitte selber nochmal, wer du bist und was du so machst.
Ja, danke Christina, sehr gerne. Ich bin also Reingard Herbst, ich bin 65 Jahre alt und ich bin leitende Chefärztin in der Nescure Privatklinik am See. Wir sind eine reine Alkoholentzugsklinik. Wir machen also Entgiftungen, aber wir machen auch Entwöhnungen, also diese zugehörige Therapie. Von der Ausbildung her bin ich Allgemeinmedizinerin mit den Schwerpunkten Suchtmedizin, Naturheilverfahren und Ernährungsmedizin. Ein bisschen anders, als man sich das vielleicht vorstellt.
Wie bist du denn ursprünglich dazu gekommen, gerade diesen Zweig einzuschlagen?
Es war eigentlich wirklich wie Maria zum Kinde, wie man oft so sagt. Ich war ursprünglich gar nicht in dem Zweig. Ich habe aber in früheren Jahren zu diesem Thema Suchtmedizin zusammen mit dem Süddeutschen Verlag Veranstaltungen einen Kongress organisiert, über viele Jahre, über 20 Jahre. Das war der interdisziplinäre Kongress für Suchtmedizin, den gibt es auch heute noch. Und in dieser Funktion habe ich eben auch Kontakte gehabt zu entsprechenden Kliniken beziehungsweise auch den Kontakt damals zu einem sehr kreativen Menschen, der eine neue Idee hatte und die einen Arzt gesucht haben. Und so kam ich so über verschiedene Schritte erstmal zur Sucht. Und so wurde auch langsam dieses Thema wirklich mein Thema. Und es wurde dann beginnend über die Drogensucht, über auch Tabletten, wurde es dann vor allem der Alkohol, so wie jetzt auch die Klinik ausgerichtet ist.
Und kannst du mal erzählen, beziehungsweise was hat dich jetzt besonders an dem Thema Sucht oder Alkoholsucht dann auch gecatcht? Also das muss man ja auch mögen, beziehungsweise sich damit beschäftigen wollen. Und es gibt bestimmt Mediziner, die machen das herzlich gerne, aber andere machen das vielleicht dann auch nicht. Und da würde mich mal interessieren, gibt es da eine Faszination dafür, vielleicht auch, was alles möglich ist, wenn man dann wieder auf die richtige Spur kommt mit den Patienten?
Ja, ich glaube, die Sucht hat eine unglaubliche Vielfalt in sich. Und ich meine da eine Vielfalt hinsichtlich der Menschen, die von Sucht betroffen sind. Es ist nicht so, wie vielleicht in der Öffentlichkeit oft das Bild ist, der Alkoholerkrankte, der ist weit weg von der normalen Gesellschaft. Dem ist nicht so. Unsere Patienten finden sich wirklich in allen Feldern. Es ist ganz egal, welches Berufsbild ich anschaue. Es ist egal, ob ich Männer oder Frauen anschaue. Von jung bis alt und wieder zurück. Die Sucht betrifft sehr viele Personen und vielen. Und das ist auch sehr faszinierend. Sieht man es natürlich auch gar nicht an. Die benehmen sich weder komisch, noch haben sie keinen Wohnsitz mehr. Also die Vorstellungen, die in der Gesellschaft sind, sind sehr schräg zum Teil und es ist sehr schade. Denn hinter diesen Menschen, die bei uns landen, sind oft sehr, ja, ich will mal sagen, sehr feinfühlige, sensible Menschen auch. Zum Teil Menschen, die schwere Erlebnisse in ihrem Leben gut gewuppt haben und wie auch immer mit verschiedenen Gründen und in verschiedenen Wegen in der Sucht gelandet sind. Und wir haben natürlich auch Menschen dabei, die ein ganz breites Spektrum an psychologischen Themen mitbringen, sodass auch die Therapien sehr breit aufgestellt sein müssen. Da sind auch Depressionen dabei, da sind Persönlichkeitsveränderungen dabei. Also Sucht ist nicht gleich Sucht. Und diese Vielfalt, finde ich, ist vielleicht reichhaltig genug, dass man sich wirklich damit beschäftigt und interessiert dafür. Und wenn man dann mal dabei ist und man sieht, man kann diesen Menschen auch helfen, vielleicht manchen nicht dauerhaft, das ist das Wesen der Sucht auch, ja. Aber man kann den Menschen irgendwie helfen. Dann ist es sehr wohl faszinierend. Und irgendwie hat es mich gecatcht und ich bin dabei geblieben.
Es ist total schön, dass du da auch schon so vielen Leuten bestimmt in deiner Praxiserfahrung damit helfen konntest. Ich erinnere mich da nur zum Beispiel an meinen Uronkel. Zu dem haben sie mal tatsächlich gesagt beim Arzt, also Herr so und so, Ihre Leber ist jetzt Matsch. Und das war jetzt kein Mensch, wo man gesagt hätte, das ist jetzt ein Alkoholiker oder so, aber der hat halt schon hier und da mal gerne seine Bierchen getrunken und vielleicht dann auch mal ein paar mehr. Und es ist schon faszinierend, wie sich so ein Organ auch komplett selber wiederherstellen kann, wenn man dann den richtigen Weg einschlägt. Also ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass die Leber in der Lage ist, sich komplett zu erneuern. Aber vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was dazu sagen.
Ja, mache ich gerne. Da müssen wir auch ein bisschen vorsichtig sein. Nicht, dass wir jetzt nur noch kundgeben, die Leber macht alles mit. Ganz so ist es nicht. Ich sage jetzt mal, es gibt natürlich einen bestimmten Punkt in der Leber, wenn da die Erkrankung gelandet ist und dieser Punkt heißt Leberzirrhose, dann erneuert sie sich nicht mehr. Die Stufen zuvor sind Leberentzündung, sind Fettleber, das hat man sicherlich auch mal gehört. Und da ist das Allermeiste wirklich wieder gut regenerierbar. Aber ab der Zirrhose wird es eng. Also dann ist ein Umbau passiert, dann kann die Leber ihre Aufgaben nicht mehr machen und dann hat der Mensch wirklich eine deutliche Einschränkung in seiner Lebensqualität beziehungsweise möglicherweise auch eine frühere Beendigung seines Lebens.
Wann spricht man denn jetzt tatsächlich von einer Sucht? Weil es gibt ja viele Leute oder man kennt es vielleicht auch aus seinem Umfeld, das sind dann auch besonders Papas, oftmals, die halt einfach gerne ihre Feierabendbierchen trinken und das vielleicht auch 2 bis 5. Wann ist es denn jetzt tatsächlich in Bezug auf Alkohol eine Sucht?
Ja, da gibt es klare Kriterien dafür, die den Betroffenen oft nicht ganz so klar sind. Man kann sich ja mal einfach anschauen, kann ich auf mein Feierabendbier oder Bierchen verzichten? Dann sagen mir manche, ja, kann ich schon mal, aber will ich ja gar nicht. Oder es kommt die Antwort, ja, ich mache jedes Jahr, mache ich Fasten und da kann ich das natürlich diese ganze Zeit entlang, aber dann freue ich mich wieder. Das kann durchaus schon ein Ausdruck sein von einem kritischen Konsum. Den Begriff gibt es nämlich auch. Und der kritische Konsum heißt, dass man noch aufhören kann, dass man noch die Grenze ziehen kann und bewusst per Wille entscheiden kann, ich höre jetzt auf. Jemand, der in einer Sucht ist, kann das nicht mehr. Der fängt an, ein Bierchen zu trinken, vielleicht noch ein zweites und dann will er eigentlich nicht mehr weiter trinken und er hört trotzdem nicht auf. Und er nimmt sich ganz fest vor und er hört trotzdem nicht auf. Und er nimmt sich vor, 1, 2, 3 Tage nicht zu trinken und es geht nicht. Also das ist zum Beispiel ein Merkmal, wo man sagen kann, da sind wir schon über diese Grenze gekippt. Und was auch ein Merkmal ist, ein wichtiges: Wie viel Raum nimmt der Alkohol in meinen Gedanken und in meinem Alltag ein? Fange ich schon an, den Alkohol zu verstecken irgendwo, dass es der Partner nicht sieht? Kaufe ich an unterschiedlichen Stellen ein? Denke ich mittags schon dran, wann endlich, was weiß ich, 18 oder 20 Uhr ist, bis ich endlich wieder trinken kann? Oder fange ich vielleicht schon im Laufe des Tages an, meinen Alkoholkonsum zu verführen und eben den Pegel aufzufüllen? Also ich glaube, diese beiden Dinge, den Kontrollverlust, wichtiger Begriff in der Sucht, und eben auch dieses Gedankenkreisen um den Konsum und alles, was damit zusammenhängt. Auch mit Vernachlässigung von sozialen Kontakten möglicherweise. Das ist schon sehr bezeichnend für die Sucht.
Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal einiges über die Sucht an sich gelernt. Und heute, in unserer heutigen Folge, geht es ja um das ganz, ganz wichtige Thema, wie es Kindern von Suchterkrankten denn geht. Und wie die das erleben und wie man diese Kinder natürlich auch stärken kann, beziehungsweise wie man ihnen helfen kann. Weil oftmals ist es ja den Eltern so gar nicht bewusst, dass das die Kinder so beschäftigt. Aber mich würde an der Stelle erstmal interessieren, bekommen Kinder die Suchterkrankung ihrer Eltern denn überhaupt so richtig mit in dem Sinn? Also wenn man jetzt sagt, es sind diese Feierabendbierchen vom Papa oder von der Mama?
Ja. Du sagst es schon richtig. Es kommt jetzt natürlich auf die Ausprägung dieser Sucht an. Ich sage jetzt mal aus meiner Erfahrung, das ist ja eigentlich die Erfahrung unserer Patienten, die uns das berichten, die zum Teil noch sehr nah an der Kindheit sind, wenn sie vielleicht gerade 20 sind oder schon ein bisschen weiter weg von ihrer Kindheit mit 60, 70 oder noch mehr, die erzählen ja diese Dinge. Und aus dieser Erfahrung raus würde ich sagen, ja, ganz sicher bekommen das die Kinder mit. Es ist natürlich das Alter wichtig, so ein ganz kleines Baby bekommt ihn natürlich die Sucht nicht als solche mit. Die Auswirkung vielleicht schon. Ja, wenn also dieses Kind dann nicht genügend Zuwendung bekommt, weil Mama oder Papa momentan gerade untätig sind. Ein größeres Kind, ich sage jetzt mal Kindergartenalter, wird vielleicht bei dem Bild, das du gerade gemalt hast, also der Papa trinkt abends seine paar Feierabendbierchen und da ist ja momentan auch erstmal gar nichts dagegen einzuwenden. Das Kind geht dann ins Bettchen und der Papa trinkt weiter. Dieses Kind wird das vielleicht in der Form noch nicht mitkriegen. Da wird sich's erst ausprägen, wenn mit dem Papa irgendwas komisch wird, wenn der sich anders verhält, wenn der ein bisschen unplanbar wird von den Stimmungen her oder wenn tatsächlich auch tagsüber was sichtbar ist. Dasselbe gilt natürlich für die Mütter. Wir reden jetzt nicht nur von Eltern. Ja. Und die noch größeren Kinder, und das ist dann schon wirklich ein kritischer Punkt, also ab Schulalter, und ich nehme das Grundschulalter mit, die kriegen das 300%ig mit. Die Kinder sagen vielleicht nichts, aber die kriegen die Sucht definitiv mit.
Du hast vorhin schon über die Auswirkungen gesprochen, also eben die Vernachlässigung in dem Sinn. Was gibt es denn noch für Auswirkungen von einer Sucht der Eltern? Beziehungsweise worin liegt denn da auch die größte Belastung für die Kinder?
Da gibt es eine ganze Vielzahl an Belastungen. Und wie gesagt, auch das berichten natürlich unsere Patienten. Und auch da wieder muss ich unterscheiden. Wer ist denn der Versorger oder die Versorger der Kinder? Welches Alter hat das Kind? Welche Ausprägung hat die Sucht? Und was macht die Sucht dann mit dem jeweiligen Elternteil? Stell dir vor, das Kind ist, ich sage jetzt mal, Grundschulalter. Das Kind hat noch zwei kleine Geschwister. In der Familie müssen alle aus dem Haus und wir nehmen jetzt mal die Mama. Der Papa ist vielleicht schon weg, der ist Schichtarbeiter, fängt vielleicht schon ganz, ganz früh an. Und das Kind mit 7 Jahren muss aufstehen, richtet sich selber, versucht die kleineren Kinder noch mit anzuziehen, richtet sich vielleicht selbst die Pausenbrote, weil die Mama wieder mal unpässlich ist, weil sie nicht aus dem Bett rauskommt, weil sie entweder am Abend zuvor oder gar noch in der Nacht getrunken hat. Das ist eine mögliche Auswirkung, die gar nicht so selten ist. Man nennt es Parentifizieren. Das ältere Kind tritt also in eine Rolle, die es gar nicht haben sollte, nicht in dem Alter und auch nicht später. Es übernimmt Elternaufgaben, zum Beispiel für jüngere Geschwister oder aber vielleicht auch für die eigene Mutter oder, wenn es der Vater wäre, für den eigenen Vater. Das kann man weiterspielen, diese Spielchen. Die Kinder werden älter. Vielleicht ist Mutter oder Vater betrunken zu Hause. Das Kind kommt heim mittags von der Schule, es gibt nichts zu essen. Es sieht aber auch, dass Mama oder Papa auch nichts hat. Es versucht wieder Sorge zu tragen, dass Essen da ist. Es geht vielleicht selbstständig einkaufen. Also das ist jetzt eine Form, eine Spielweise, diese Parentifizierung, die wir bei den Kindern sehen und die Kinder absolut überfordert, auch wenn sie es vermeintlich wuppen. Ich möchte aber natürlich auf ein paar andere Sachen auch noch hinweisen. Wir haben mit natürlich Wutausbrüchen zu tun der jeweilig betroffenen Eltern. Wir haben mit Stimmungsschwankungen möglicherweise zu tun. Wir haben Kinder, die wollen Mama vor einem vielleicht wütenden Papa schützen, wenn die Ausprägung so wäre. Und wir haben auch Kinder, die einfach, und das finde ich auch einen wichtigen Punkt, die haben keine Verlässlichkeit. Die wissen einfach nicht, wie sind denn die jetzt drauf? Kann ich jetzt mit meiner Not, mit meinem Wunsch, mit meinem schlechten Zeugnis kommen oder eher nicht? Ich will gar nicht jetzt mal von körperlicher Misshandlung momentan sprechen. Es geht auch um diese emotionale Seite, um Kälte im Gefühlsleben, um ja sich nicht angenommen fühlen, sich nicht wahrgenommen fühlen. Also ich glaube, die Spielweisen der Sucht innerhalb der Familie sind so vielfältig, wie die Sucht eben auch ist. Und diese Belastungen, die Kinder dann tragen müssen, die tragen sie in der Regel ihr ganzes Leben lang mit sich.
Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, sich das auch vor Augen zu führen, dass das so vielfältig und ausgeprägt und weniger ausgeprägt sein kann. Kinder fühlen sich in der Situation, also Kinder sind ja generell hilflos als Erwachsene, aber in solchen Situationen ist es wahrscheinlich dann noch deutlich schlimmer zu ertragen. Und da stellt sich natürlich die Frage, kann sich ein Kind in so einer Situation irgendwo auch selber helfen, wenn es sowieso schon so in die Pflicht genommen wird, sich um kleinere Geschwister zu kümmern oder um die Eltern? Also kann man das überhaupt von einem Kind verlangen, dass es sich da irgendwo selber rausmanövriert oder versucht irgendwie zu helfen? Beziehungsweise wer kann denn in so einem Fall helfen?
Ja, also verlangen ist natürlich in dem Fall schwierig, das einfach mal so stehen zu lassen. Aber genau das passiert ja. Also der trinkende Elternteil geht einfach davon aus, das passt schon irgendwie, das geht schon irgendwie. Und damit meine ich auch nicht, dass der Elternteil das jetzt böse meint. Diese Eltern, die sind ja deswegen nicht schlechte Eltern. Die lieben ihre Kinder in aller Regel. Das ist auch das, was wir hier hören und auch erleben. Die lieben ihre Kinder in aller Regel, aber sie sind krank. Sie haben eine Sucht. Und das Kind wird alles tun, um seinen Eltern zu gefallen. Ein Kind will den Eltern gefallen und es liebt die Eltern auch in aller Regel. Das ist auch die Krux oft an der Sache. Es wird alles tun, damit es gut ist daheim, dass es gut läuft. Es wird sich entweder duckmäuserisch verhalten, wenn man die Stimmung wieder mal nicht einschätzen kann. Es wird aber auch sorgen für den entsprechenden Elternteil oder auch für den anderen, wenn es merkt, es kann da was ausgleichen. Es wird möglichst wenig auffallen wollen, es wird möglichst wenig Ärger machen wollen. Die Kinder kommen in irgendeiner Weise dadurch, aber mit sicherlich seelischen Schäden. Manche dieser Kinder, und das erleben wir ganz, ganz oft, werden ja stark, ich nenne es mal einfach stark, sehe es aber nicht im positiven Sinn. Sie kapseln ihre Gefühle auf einmal ab. Sie ziehen sich auf einmal zurück. Die versuchen, ihren Weg zu gehen. Die werden zum Teil sehr, sehr erfolgreich. Haben wir alles da. Aber emotional bleibt was auf der Strecke. Bindungsfähigkeit zum Beispiel bleibt möglicherweise auf der Strecke. Und wenn die Kinder aber das Glück haben, vielleicht eine Oma, einen Opa haben, das kann ein Lehrer sein, das kann ein Trainer im Sportverein sein, das kann eine Tante sein, wo Vertrauen da wäre, wo sie sich ein bisschen öffnen können, wo sie vielleicht was erzählen, vielleicht auch nicht. Vielleicht suchen sie nur die Nähe dieser Person, weil sie sich da geborgen fühlen, weil sie da diese Liebe bekommen, die sie vielleicht daheim suchen und nicht ganz in der Form kriegen, wie sie es brauchen. Wenn sie sowas haben, diese Kinder, dann haben sie einen Rückzugsort, einen sicheren Ort. Und das wäre sehr hilfreich, ja.
Also sich dann tatsächlich auch erstmal jemanden im Umfeld zu suchen, mit dem man darüber sprechen kann.
Ja, wie gesagt, aber die meisten Kinder sprechen nicht drüber. Sie suchen vielleicht den Kontakt im Umfeld, weil sie sich da wohlfühlen. Aber drüber sprechen ist nochmal eine ganz andere Nummer, weil sie würden da ja was ausplaudern, was zu Hause passiert. Und sie wissen ja nicht, was ist jetzt gut, was darf ich. Da muss schon eine ganz große Not da sein, dass Kinder dann wirklich sprechen.
Jetzt hast du gerade von der großen Not gesprochen. Ab welchem Punkt muss denn tatsächlich das Jugendamt einschreiten?
Auch ein schwieriger Punkt. Ich erinnere mich an eine Zeit, in der ich in einer Kinderklinik tätig war. Und ich erinnere mich da an einen Jungen, den wir aufgenommen haben. Der war damals, keine Ahnung, 5, 6 Jahre alt. Und der hatte komische Zustände, also was überhaupt alles ist. Man hat ihn von oben bis unten untersucht und hat dann beim Röntgen alte Knochenbrüche gefunden. Und aktuell so 2, 3 Hautnarben. Das war ein sehr offensichtlicher Fall, der nicht einfach erklärbar war. Ich bin mal vom Roller gestürzt. Diesen Fall haben wir am weitergegeben damals. Und ich sag mal, allerspätestens, wenn irgendjemand körperliche Symptome, körperliche Gewalt in dem Fall auffällt, dann muss man natürlich handeln. Aber es ist die Frage, wer tut das? Wer sieht so ein Kind, wenn es jetzt mal um körperliche Dinge geht? Das ist vielleicht der Kinderarzt, könnten aber auch Nachbarn sein, die was mitkriegen. Das könnte der Lehrer sein, das könnten sogar Mitschüler sein. Aber es geht ja nicht nur um die körperliche Seite, es geht vielleicht auch um diese emotionale, um diese seelische Gewalt. Und die kriegen die meisten eben nicht mit. Also spätestens ab dem Zustand, wo man merkt, an dem Kind ist körperlich was nicht mehr unversehrt, spätestens da sollten Menschen, die das irgendwie mitkriegen, sich Mut fassen und wirklich den Verdacht äußern, und das Jugendamt informieren. Es ist aber nicht leicht, dass das Jugendamt einfach mal so vorbeikommt und sagt, so, jetzt nehme ich das Kind raus. Das funktioniert nicht. Ja? Da muss schon was nachgewiesen werden, dass man den Eltern wirklich dann das Kind wegnehmen würde.
Also es ist so oder so einfach unvorstellbar, beziehungsweise wirklich eine schlimme Situation für alle Beteiligten.
Aber du hast es gerade auch das Emotionale für die Kinder angesprochen, das ja oftmals unsichtbar erstmal bleibt und sehr, sehr lange unsichtbar bleibt. Was würdest du denn aus deiner Erfahrung jetzt auch in der Klinik sagen? Was wünschen sich denn Kinder suchtkranker Eltern? Also wie sieht es in denen aus?
Ja, ich denke, nichts anderes als andere Kinder auch. Eltern, die sie annehmen als Kind, die sie so lieben als Kind. Eltern, die so agieren, wie Eltern agieren sollten, nämlich das Kind beschützen, Wärme geben, Liebe geben, es mit Nahrung auch versorgen, aber auch mit Nahrung für Körper und Seele logischerweise. Und Eltern, die einfach ganz normale Sachen machen, die mit im Tanzen, Spielen, Singen, es loben, es fördern und eigentlich die Entwicklung stützen. Und dazu brauche ich stabile Eltern, emotional stabile Eltern. Und eben der suchterkrankte Mensch hat eben in seiner Emotionalität eine gewisse Instabilität. Und das kann er dem Kind einfach nicht geben, selbst wenn er will. Wir erleben das ja. Wir haben ja Eltern da gekommen, weil sie sagen, ja, mein Kind ist jetzt 9, ich will nicht, dass das Kind das mitbekommt. Natürlich hat das Kind schon lange mitbekommen. Die Eltern haben oft schlechtes Gewissen. Sie wollen gute Eltern sein. Auch der Partner, der vielleicht nicht betroffen ist oder die Partnerin, die nicht betroffen ist, wollen, dass es irgendwie wieder funktioniert. Und ich denke, die Kinder suchen nichts anderes als ein geschütztes Heim, wo sie angenommen und geliebt werden.
Ist es auch so, also ich habe das tatsächlich auch in meinem Umfeld schon miterlebt, dass wenn die Verständnis für diese Sucht wächst, dass die Kinder sich dann auch einfach nur wünschen, dass die Eltern möglichst lange gesund bleiben? Also gerade wenn man jetzt auch von so einer Alkoholsucht spricht?
Ja, wenn die Kinder größer werden, dann erwarten sie mehr. Dann kommt unter Umständen sogar eine Diskussion in Gang. Also es ist nicht so selten, dass 13-, 14-, 15-Jährige sehr klar formulieren, Papa, du hast wieder getrunken oder Mama, du stinkst nach Alkohol, ich mag das nicht, hör das auf. Und manchmal gibt es sogar dann, wenn die Kinder reif genug sind, Familiengespräche, wo man die Kinder vorsichtigst mit einbezieht. Es ist ganz schwierig, manche Kinder lehnen dann die Eltern ab, aber im Großen und Ganzen suchen sie genau das Gegenteil. Auch die großen Kinder wollen Eltern, die da sind, die sie versorgen, nach wie vor auch im jugendlichen Alter und wo sie eben auch Kind bleiben dürfen noch eine ganze Weile. Also diese Herausforderung ist schon, dieses Vertrauen wieder aufzubauen gegenseitig, ist eine große Herausforderung auf beiden Seiten.
Jetzt hast du vorhin ja angesprochen, dass kindersuchtkranke Eltern teilweise auch sehr erfolgreich werden und dass aber einfach ein paar Faktoren auch auf der Strecke bleiben. Welche Herausforderungen oder Probleme können denn bei den Kindern sichtbar werden?
Ich sage es mal, die Erkrankten, die wir hier sehen, die zum Beispiel aus Suchtfamilien kommen, zeigen, wie wir auch schon gesagt haben vorhin, durchaus einen guten Weg, du kannst auf der Strecke bleiben, was sehr viele haben, die Herausforderung, eine Bindung eingehen zu können. Eine Bindung mit einem Partner, Lebenspartner, dauerhaft, ist manchmal sehr, sehr schwierig für Kinder aus suchterkrankten Familien. Die vielleicht manchmal ist auch so ein bisschen der Lebensmut und die Lebenszuversicht betroffen. Das kann oft ganz gut gehen, wenn es um ein Projekt in der Arbeit geht. Aber wenn es so um die persönlichen Ziele geht, um dieses, wer bin ich, wo will ich hin, ich schätze mich, also der Selbstwert bleibt oft auf der Strecke. Und man mag es manchmal gar nicht glauben, die ganz erfolgreichen Zonen, die wir zum Teil hier haben, sind manchmal innen drin ganz, ganz klein und sind noch dieses verletzte Kind, das da einfach mal war. Also das Thema, welche psychischen Schäden hat derjenige zu ertragen, das ist ein weites Thema und manche tragen wirklich psychische Schäden unterschiedlichster Art mit.
Und wie sieht's mit eigenen Suchterkrankungen aus?
Ja, da gibt's verschiedene Studien dazu. Ich weiß jetzt nicht jede einzelne, aber da gibt's so eine Zahl. Man sagt etwa, ein Drittel der erwachsenen Suchtkranken kommt eben aus einer Suchtfamilie. Das heißt, die Ausprägung einer eigenen Sucht ist deutlich erhöht Und ich würde dieses Drittel mindestens, was unser Patientengut anbelangt, bejahen. Also mindestens. Entweder Mutter oder Vater, manchmal, sehr selten, aber kommt vor, auch beide oder sogar weiter gestreut noch in der Familie sind Suchterkrankungen. Manchmal berichten unsere Patienten, dass Vater, Mutter oder Onkel, Tante bereits an der Suchterkrankung verstorben sind. Also sie haben einfach eine gewisse Belastung, die sie mitbringen und eben selbst möglicherweise erkranken.
Wenn man jetzt ein Außenstehender ist und in seinem Umfeld eben mitbekommt, dass da eben vielleicht ein Thema in einer Familie herrscht und es noch nicht an den Punkt gekommen ist, hoffentlich, wo das Kind körperliche Schäden dadurch genommen hat. Wie kann man denn als Außenstehender vielleicht trotzdem helfen? Weil man möchte ja auch nicht, wenn man jetzt, weiß ich nicht, auch Freunde hat, wo man weiß, ja okay, die Mama, Papa hat vielleicht ein Thema mit irgendwelchen Substanzen. Und das kann sich schlecht auf das Kind auswirken oder wirkt sich definitiv schlecht aus. Wie kann man da irgendwie tätig werden, ohne so mit erhobenem Zeigefinger oder verpetzend dazustehen?
Also wenn ein Außenstehender mitkommt, in der Familie was sein könnte, dass das Kind ein Thema hat, dann ist es natürlich erstmal wichtig, den Außenstehenden Wände zu hören, ernst zu nehmen. Und dann kommt natürlich darauf an, wer ist denn dieser Außenstehende? Wenn man eine gute Beziehung mit Eltern hat, kann man ja vielleicht vorsichtig nachfühlen, ob man diese ansprechen kann. Ich würde es in jedem Fall tun, weil wenn keiner irgendwas anspricht, dann wird auch nichts passieren. Man muss also schon ein bisschen den Mut zusammennehmen und vorsichtig dann sowohl mit dem betroffenen als auch nicht betroffenen Elternteil ein Gespräch suchen. Hilfe anbieten, und dann im Internet, was gibt's denn da alles, was gibt's für Beratungsangebote, was gibt Kliniken, was kann man zusammen tun. Dasselbe gilt natürlich, wenn es ganz nahe Angehörige sind, wie Oma oder Opa. Wir können zum Beispiel anbieten, dass sie sich eine Weile um die Kinder kümmern oder das Kind. Das kann unter Umständen sehr große Entlastung auch sein für die Eltern, weil sie dann sich dieser Therapie auch besser zuwenden können. Also in jedem Fall sollte man es ernst nehmen, was tun und den Betroffenen Hilfe anbieten. Kann auch sein, dass man zurückgestoßen wird, ja. Aber ich würde es in jedem Fall erstmal probieren.
Okay. Jetzt hast du ja auch die Angebote und Seiten angesprochen, wo man sich hinwenden kann. Also ich weiß jetzt zum Beispiel auch aus der familiären Geschichte beziehungsweise auch von meiner Mama, die engagiert sich ja beim Kinderschutzbund. Da ist ja auch eine ganz gute Anlaufstelle. Wir schreiben aber auch noch einige Links in die Shownotes von dieser Folge. Das heißt, wenn da in eurem Umfeld Betroffene sind oder ihr selber betroffen seid, dann könnt ihr euch da gerne mal durchklicken. Und jetzt sind wir schon am Ende von der Folge angekommen. Vielen, vielen Dank, liebe Reingard, dass du mir die ganzen Fragen beantwortet hast. Hast du denn zum Abschluss was du gerne noch an unsere Community loswerden möchtest?
Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man diese Suchterkrankungen, die es einfach nur mal gibt, dass man darüber sprechen darf. Wir sprechen über so vieles, es ist alles so normal geworden oder so vieles ist so normal geworden, was bis vor wenigen Jahren noch tabu war. Die Sucht muss unbedingt aus dem Tabu raus. Wir haben jede Menge Suchterkrankte und wir haben ganz viele Kinder, die davon betroffen sind. Und es muss möglich sein, offen über dieses Thema zu sprechen, ohne Angst und ohne Vorwurf an die Betroffenen. Es ist eine behandelbare chronische Erkrankung. Das muss man wissen, aber man kann was tun. Und zum Schutz der Kinder und auch für die Zukunft dieser Kinder und letztlich ganz ehrlich auch für die Zukunft unserer Gesellschaft ist es schon wichtig, dass wir uns kümmern, dass wir die Augen da nicht zumachen und dass man wohlwollend Hilfe anbietet. Und es wäre schön, wenn die Eltern sie annehmen können, die betroffenen Eltern, denn sie sind nicht alleine. Also es gibt ganz viele, die im selben Boot sitzen. Und das ist unsere Aufgabe in so einer Klinik, in der ich arbeite, dass wir da ansetzen und wirklich Perspektiven aufzeichnen. Und die gibt es wirklich.
Vielen, vielen lieben Dank. Also schön, dass du dich da so einsetzt und uns das jetzt auch alles offengelegt hast und wir darüber sprechen konnten. Hoffentlich erreichen wir auch viele Leute damit, damit das Thema eben kein Tabuthema mehr bleibt. Und ja, jetzt wünsche ich dir noch einen wunderbaren Tag und bedanke mich für das schöne Gespräch.
Gerne, Christina.
Mach's gut. Tschüss. Wir hoffen, ihr konntet einen umfangreichen Einblick in dieses besondere Thema gewinnen und habt nun auch Ideen an der Hand, wie ihr Betroffenen helfen könnt. Wir gestalten unsere Folgen mit euch gemeinsam und wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!